Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts durch das Matthäusevangelium. Wir schauen uns heute das 8. Kapitel genauer an. Und zwar geht es da um Jesu Autorität über Krankheiten, über Dämonen und über Naturgewalten. Diese Macht Jesu zieht die Massen an. Auch sie wollen so mächtig sein wie er. Aber Jesus weist sie zurück, weil sie nicht fähig sind für das Reich Gottes. Das in etwa so meine saloppe Zusammenfassung dieses 8. Kapitels. Die Aufzählung der Wunder beginnt mit der Heilung eines aussätzigen Mannes. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass es nach rabbinischem Recht 3 Wunder gab, von denen man sagte, nur der Messias könne sie vollbringen. Und diese 3 Wunder waren nicht etwa besonders aufsehenerregende Wunder wie Totenauferstehung, denn solche hatten auch schon Propheten getan. Nein, es waren die 3 folgenden Wunder: die Heilung eines Blindgeborenen, die Heilung eines jüdischen Aussätzigen und die Austreibung eines stummen Dämons. Warum diese 3 Wunder als messianisch betrachtet wurden, da reicht jetzt die Zeit nicht, das zu erklären. Aber alle 3 diese Wunder hat Jesus gewirkt. Und damit hat er auch gezeigt, dass er der erwartete Messias ist. Und darum, weil es sich um ein messianisches Wunder handelte, als Jesus diesen aussätzigen Mann geheilt hat, sagt er ihm, er soll sich dem Priester zeigen gehen. Denn das war die dafür vorgesehene Prozedur. Und damit hat Jesus hier ganz offiziell gezeigt, dass er der Messias ist. 2. Heilung. Da geht es um den Knecht des Hauptmanns. Eine bekannte Geschichte. Der Knecht des römischen Hauptmanns ist gelähmt und wird von starken Schmerzen gequält. Lukas fügt bei seiner Erzählung bei, dass der Hauptmann ein Freund der Juden war. Und zwar hat er die Synagoge gesponsert oder bezahlt, das Geld gegeben, damit die Juden eine Synagoge dort an ihrem Ort hatten. Und so drängen diese Juden Jesus, er möge doch auf die Bitte des Hauptmanns eingehen, denn er sei ein gerechter Mann. Und Jesus geht tatsächlich darauf an und will du zu diesem Hauptmann gehen. Und der Hauptmann sagt diesen bekannten Vers: Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und so geschah es dann auch. Und Jesus lobt seinen großen, großen Glauben. Drittes Wunder ist die Heilung der Schwiegermama von Petrus. Und zwar liegt die Schwiegermutter von Petrus liegt mit hohem Fieber im Bett. Und Lukas, der bekanntlich ein Arzt war, schreibt dazu, das Fieber sei hoch gewesen und das Verb, das er dazu braucht, ist im Perfektiv geschrieben. Das heißt, es ist ein Dauerzustand. Entweder war sie also schon sehr, sehr lange krank und hatte hohes Fieber oder es handelte sich um eine chronische Krankheit. Auf jeden Fall war sie mit Sicherheit sehr geschwächt. Jesus heilt sie und auf der Stelle steht die Schwiegermutter von Petrus auf und dient Jesus und seinen Jüngern. Es war also ein doppeltes Wunder. Einerseits hat er sie geheilt von dem Fieber und andererseits hat er sie sogleich ganz wieder hergestellt, sodass sie mit Energie und bestimmt auch mit großer Freude dienen konnte. Das nächste Wunder betrifft kranke und besessene Menschen im Allgemeinen. Und zwar hat sich der Ruf Jesu natürlich verbreitet wie ein Lauffeuer und da sind die Massen gekommen und haben Besessene und Kranke gebracht und Jesus hat sie alle freigemacht und geheilt. Und hier möchte ich noch eine kleine Klammer einsetzen. Es gibt nämlich christliche Kreise, die behaupten, dass jede Krankheit dämonischer Herkunft sei. Und die Bibel macht aber immer den klaren Unterschied. Es gibt Kranke einerseits und es gibt Besessene andererseits. Ja? Also Jesus hat sowohl Kranke geheilt als auch besessene Menschen freigemacht. Nächstes Wunder in diesem achten Kapitel, es knallt da nur ein Wunder nach dem anderen. Hier geht es um die Stillung des Sturms. Wir kennen diese Geschichte auch, sie ist sehr bekannt, eine wunderschöne Geschichte. Und zwar geht Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sie wollen zusammen ans andere Ufer fahren. Und Jesus schläft ein mit einem tiefen Schlaf. In dieser Zeit kommt ein schwerer Sturm auf und die Jünger, die ja keine Mimosen sind, das sind starke Männer und Fischer und die waren sich gewöhnt an solche Situationen, aber der Sturm ist so heftig, dass sie meinen, ihre letzte Stunde hätte geschlagen. Und so wecken sie Jesus auf und sagen, kümmert es dich eigentlich überhaupt nicht, dass wir umkommen? Und Jesus rügt sie wegen ihres kleinen Glaubens. Und er bedroht den Wind und der Wind legt sich und er bedroht die Wellen und die Wellen legen sich. Und es tritt eine große Stille ein. Letztes Wunder dieses Kapitels betrifft die Dämonen. Das Schiff kommt schließlich am anderen Ufer an, und zwar auf der Seite, auf der heidnischen Seite. Da leben also die Gerasäer, das sind keine Juden, sondern Heiden. Und da finden sich zwei besessene Männer. Und Jesus macht diese besessenen Männer, macht er frei. Bemerkenswert ist hier, dass die Dämonen, die sprechen ihn an, und zwar sagen sie ihm, ich lese das im Kapitel 29. Also die Dämonen sagen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also hier erkennen die Dämonen zwei Dinge. Das eine, sie erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist ziemlich krass. Also wenn man sagt, dass es reicht, an Jesus zu glauben, um gerettet zu werden, sollte man sich daran erinnern, dass sogar die Dämonen wussten und wissen, wer Jesus ist. Der rettende Glaube geht weiter. Wir müssen Jesus nicht nur glauben, sondern ihm vertrauen. Ihm unser ganzes Sein, unser ganzes Leben anvertrauen. Dieses Vertrauen ist der Schlüssel, ja? Nicht die Kenntnis im Kopf, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also die Dämonen sprechen ihn als Sohn Gottes an, in einer anderen Übersetzung heißt es Sohn Davids. Und das Zweite, das die Dämonen hier klar machen, ist, dass sie wissen, was mit ihnen am Ende der Zeit geschehen wird. Das heißt, dass dieser Jesus es ist, der sie in den Feuersee werfen wird, wenn sie hier sagen, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen. Also die wissen, wie die Heilsgeschichte aussieht in der Zukunft. Und da bitten sie Jesus, er solle ihnen doch erlauben, in eine Herde Schweine zu fahren. Das war eine Herde Schweine, die dort weidete und Jesus erlaubt ihnen das. Warum, wissen wir nicht, das sagt die Bibel schlichtwegs nicht. Und als die Dämonen in diese Schweine fahren, ich lese Vers 32, und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abgang hinab in den See und sie kamen in den Gewässern um. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Logisch, er hatte ihre Einnahmequelle zerstört, indem die Schweine sich umgebracht hatten. Hier, man merke einfach, dass das Ziel des Satans, der Dämonen, ist immer der Tod. Die Frucht der Dämonie ist immer der Tod. Okay, wenn wir also diese Erzählungen hier lesen, was sind so die ersten Fragen, die wir uns stellen? Eine Frage, die mir schon sehr früh gekommen ist, das war, wie und wen hat Jesus hier eigentlich geheilt? Es ist ja eine Tatsache, dass Jesus auch heute noch Menschen auf wunderbare Art heilt. Und dann schaut man diese Heilungen mal an und schaut, hat er alle berührt? Oder hat er alle gesund gemacht wegen ihres Glaubens oder wegen des Glaubens der Bittenden? Und wie hat er die Menschen von Dämonen befreit? Hat er die Dämonen bedroht oder gebunden, so wie das in gewissen Kreisen gelehrt ist? und wie hat er dem Wetter befohlen? Und wir können diese Fragen durch das ganze Neue Testament stellen und wir kriegen keine klaren, eindeutigen Antworten. Denn es gibt keine Anweisung, wie man Heilungen wirkt oder wie man Dämonen austreibt. Es gibt da schlichtweg keine Methode, die wir nachahmen und lernen könnten. Aber es gibt den einen, den Mächtigen, der nach seinem Willen Vollmacht über alle und alles hat. Im 1. Korinther 4,20 steht, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Okay, wir schauen also auf die Wunder, aber es geht hier nicht um Wunder. In den Kapiteln 5 bis 7 in der Bergpredigt, die wir zuvor angeschaut haben, ging es um die Prinzipien des Reichs Gottes. Und nun in den Kapiteln 8 und 9 geht es um den Beweis der Kraft Jesu. Lukas und Markus berichten ebenfalls von diesen Wundern, aber in einer anderen Reihenfolge, und zwar in einer chronologischen Reihenfolge. Warum hat Matthäus eine nicht chronologische Reihenfolge gewählt? Macht es das Verständnis nicht schwieriger? Nein, er hat dies getan, um Gottes Pläne für dieses Zeitalter zu offenbaren. Und diese Pläne lauten ungefähr wie folgt. Beim geheilten Leprakranken müssen die Priester das messianische Wunder bestätigen, aber sie werden dennoch die Messianität Jesu ablehnen. Dies ist also ein Bild für Israel, das den Sohn Gottes ablehnt. Der römische Hauptmann, dessen Glauben Jesus in Relation zu Israels Unglauben stellt, ist ein Bild für die nichtjüdischen, also heidnischen Gläubigen, die durch ihren Glauben Gnade empfangen werden. Die Schwiegermutter des Petrus ist ein Bild für Israel, das am Ende der Zeit zu Jesus umkehren und wieder ganz hergestellt wird. Und schließlich die Naturgewalten und Dämonen. Sie sind Bilder der gesamten Schöpfung auf der Erde und unter der Erde. Jesus tat also übernatürliche Dinge und das zog natürlich die Massen an. Jesus tat Außergewöhnliches, Aufsehenerregendes, die keiner sonst tut. Und er zeigt so viel Power, dass das einige Leute einfach auch wollen. Und das ist ja noch heute so. Und da beschreibt Matthäus zwei spezielle Personen. Da geht es um die Nachfolge. Ja? Also wer so außergewöhnliche Dinge tut, dem muss man ja wohl nachfolgen. Wenn nicht, um selber solche Dinge tun zu können, aber doch zumindest, um Zeuge dieser außergewöhnlichen Dinge zu sein. Und bestimmt kann man von Jesus viel lernen. Das war wahrscheinlich so der Hintergedanke, generell gesagt. Der erste, den Matthäus erwähnt, das ist ein Schriftgelehrter. Ziemlich spannend. Ein Schriftgelehrter, der sich also gegen den Strom der Schriftgelehrten stellte und öffentlich Jesus nachfolgen wollte. Und Jesus weist ihn ab. Und er sagt ihm sinngemäß, du hast die Kosten nicht überschlagen, du warst zu schnell, du bist gar nicht bereit, alles aufzugeben. Die zweite Person, die Matthäus erwähnt, die sagt, ja, ich will dir zwar nachfolgen, aber zuerst will ich meinen Vater begraben. Und Jesus gibt diese bekannte Antwort, lass die Toten begraben. Das wird Jesus oft im Munde umgedreht. Man sagt, schau mal, wie lieblos, wie unsensibel Jesus war, da doch dieser arme Mann seinen Vater soeben verloren hatte und nur noch mal nach Hause möchte, um an der Bestattungsfeier teilzunehmen. Aber das ist falsch verstanden, weil wenn jemand das sagte, wenn ein Mann sagte, er wolle zuerst seinen Vater begraben, so hieß das, dass er der erstgeborene Sohn war. Der erstgeborene Sohn war an den Vater gebunden, solange der Vater lebte. Und wenn der Vater dann starb, dann sprach er das Kaddisch, das Totengebet und hatte die Trauerzeit im Haus beim Vater und dann war erst die Bestattung und anschließend wäre er frei gewesen, Jesus nachzufolgen. Also dieser Mann sagt quasi zu Jesus, er sagt nicht, hey, mein Vater ist gestorben, ich möchte mich noch von ihm verabschieden. Nein, er sagt, ich bin der Erstgeborene, ich bin noch gebunden an meinen Vater. Wenn ich dann nicht mehr an meinen Vater, an meinen leiblichen Vater gebunden bin, dann werde ich dir doch gerne nachfolgen. Und Jesus sagt da, nein, nein. Also dieser hier war zu langsam. Der Schriftgelehrte war zu schnell. Der zweite Mann, der hat Jesu-Timing nicht als prioritär erachtet. Wenn Jesus uns ruft, dann wollen wir bedingungslos Ja sagen. Und zwar wissend, dass es um ihn und nur um ihn geht. Ohne Rücksicht auf Verluste wollen wir ihm nachfolgen. Nicht wegen der Wunder, die er tut, tun wird oder getan hat, sondern weil wir wissen, wer er ist. Wir wissen, wer er ist. Er ist der Heiland dieser Welt und der Retter unserer Seele. Ich wünsche Ihnen eine ganz gesegnete Zeit. Und hoffentlich bis in einer Woche wieder.